7 jetzt. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen, liebe Geschwister, liebe Freunde und liebe Gäste. Und ich darf auch ganz herzlich unseren Bruder Eberhard Weber hier in unserer Mitte begrüßen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind, dass es Ihnen möglich ist. Und wir danken Ihnen jetzt schon. Sie dienen ja heute und morgen hier am Wort bei uns. Und dazu wünschen wir Ihnen viel Gnade und viel Kraft auch. Und wir wollen unseren Abend heute mit einem Gebet beginnen. Ja, lieber Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus danken wir dir jetzt am Ende dieses Tages, dass wir Gemeinschaft haben dürfen hier, dass wir zusammenkommen dürfen und zur Ruhe kommen dürfen, um auf dich und dein Wort zu achten und zu hören. Vater, hab du Dank, dass du uns wieder durch eine Woche hindurchgetragen hast, in deiner Treue bewahrt hast, uns versorgt hast mit allen Dingen, ja, die wir benötigen, Vater. Und so danken wir dir, dass wir jetzt auch noch einmal geistliche Speise zu uns nehmen dürfen. Vater, wir wollen jetzt dich um deine Gnade und um deinen Segen bitten für diese Stunde. Hab du Dank für jeden Einzelnen, der heute hier sein kann. Aber wir wollen auch ganz besonders an unsere Geschwister denken, die heute nicht kommen können, weil sie krank sind, weil sie vielleicht im Krankenhaus sind, so wie auch die Evelyn, an die wir ganz besonders denken, Herr. Ja, wir wollen dich bitten, dass du ihnen nahe bist. Danke, dass wir wissen, dass du es bist, weil dein Geist ja zusammen mit unserem Geist Gemeinschaft hat und dass du sie am inneren Menschen kräftigst und stärken kannst. Und wir wollen dich auch bitten, dass du, wenn es denn möglich und dein Wille ist, es am äußeren Menschen bei ihnen tust, Vater. Und so habt ihr jetzt Dank, dass wir jetzt alle Gedanken des Tages, die uns vielleicht noch beschäftigen, die uns noch nachhängen, beiseite tun können und uns freuen dürfen auf dein Wort, das Lebensspenden ist, das Kräftigen ist, Vater. Vater, schenke uns Einblicke in dein Wesen, in deine Herrlichkeit, weil nur wenn wir dich anschauen, Vater, dann werden unsere menschlichen Probleme klein und wir dürfen uns frei machen von diesen irdischen Dingen und die Wirklichkeit anschauen, Vater, die geistliche Wirklichkeit, die wir mit unseren irdischen Augen nicht sehen können, aber die uns ja umgibt und auf die wir ja hier in unserem Erdenleben hinzugehen. Und so schenke du jetzt uns ja Ruhe und ja einfach die Konzentration für dein Wort. Und so loben wir und preisen wir dich, Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Dir sei Dank. Amen. Wir wollen jetzt ein Lied singen noch zu Beginn.
So, guten Abend, liebe Geschwister. Da bin ich mal wieder. Wurde schon gefragt, ich bin gut angekommen, hat alles geklappt. Und ja, jetzt können wir anfangen. Heute Abend spreche ich über den 119. Psalm. Ich fange an mit den ersten 8 Versen, sage aber zuerst noch etwas zum Psalm 119 im Allgemeinen. Ich kann mich noch zurückerinnern, wie die Brüder so damals wie ich, die verkündigenden Brüder gefragt haben, insbesondere Willi Schirmacher, nach dem 119. Psalm, was er zu bedeuten habe und wie man den auslegen soll, wie man den verstehen soll. Aber auch Ausleger haben immer wieder danach gefragt, was ist das für ein Psalm? Ich habe zu Hause vor vielen Jahren mal gekauft, längst aber auf den Index gestellt, also Bücher, die ich nicht mehr lese, habe ich einen historisch-kritischen Kommentar zu den Psalmen gekauft. Der 119. Psalm wurde gar nicht ausgelegt, der ist so einfach, da braucht man nichts drüber schreiben. So, ich gebe die erste Antwort. Der Psalm 119 ist das Anleitungsbuch für den praktischen Lebenswandel Jesu gewesen. Es ist das Anleitungsbuch für Jesus gewesen in seinem Lebensweg, seinem Lebenswandeln. Und natürlich durchaus auch für uns. Denn wir sollen ja Nachahmer Christi sein, gemäß 1. Korinther 11, Vers 1. Wir sollen Christus nachahmen, wie Paulus ihn auch nachgeahmt hat und noch einigen anderen Stellen natürlich. Man kann den ganzen 119. Psalm auf Jesus beziehen, mit zwei Ausnahmen, aber das muss man eben in der Auslegung eben versuchen zu erklären, dass auch diese Verse auf ihn anwendbar sind, dass der Vers 59 und der Vers 67. So dürfen wir das Wort aufnehmen wie Jesus. Sie müssen bedenken, zur Zeit Jesu gab es auch in der jungen Gemeinde, gab es noch keine vier Evangelien. Es gab noch keine Paulusbriefe und auch keine restlichen Briefe. Wichtig und notwendig erscheint mir jedoch die Verbindung zwischen Psalm 119 und dem Neuen Testament herzustellen. Nur so lebt der Psalm, sonst lebt er nicht. Und insbesondere auch zu den Paulusbriefen, das ist wichtig. Der Aufbau des 19. Psalms ist, kann ich sagen, einfach, aber er ist schon besonders, wie es übrigens auch noch andere Kapitel in dieser Art im Alten Testament gibt. Der Psalm enthält 176 Verse. Deshalb wird er auch immer umgangen, er ist der längste Psalm. Er besteht aus 22 mal 8 Buchstaben. Weil das hebräische Alphabet 22 Buchstaben hat und von jedem Buchstaben ist ein Abschnitt geschrieben, und das sind immer 8 Verse, sodass das 8 mal 22 Verse gibt, und das sind eben nun mal 176. Also der erste Abschnitt, die ersten 8 Verse beginnen mit A oder Aleph im Hebräischen und nächstes mit B oder Bet im Hebräischen, dann mit G oder mit Gimel im Hebräischen und so weiter bis zum Taf, bis zum T am Schluss. Jesus sagt, ich bin das A und das Omega jetzt im Griechischen. Hebräisch heißt das, ich bin das A und das Taf, das Aleph und das Taf. Diese 22 Buchstaben umfassen sein Wesen. Wenn er sagt, ich bin das A und das O, dann enthält das einfach Aussagen über sein Wesen. Da kann man machen, was man will. Über seinen Lebensweg und auch seinen Auftrag. Gerade im Psalm 119. Wir können heute nicht alles besprechen, das ist unmöglich, sonst sitzen wir um 12 noch da. Dazu, was ich heute Abend nicht besprechen werde, da gehört das Wort dazu. Das ist seine Bestimmung, seine Satzung, wie wir auch im Psalm 2,7 dieses Wort haben, von der Satzung oder Bestimmung will ich erzählen. Und dass die Bestimmung des Sohnes, wie auch wir eine Bestimmung und eine Lebenssatzung haben. Wie gesagt, ich kann heute Abend und will heute Abend da nicht stehen bleiben. Mit diesem Anleitungsbuch und vielen anderen Stellen und Texte, ich weiß nicht, ob ich das hier aufgeschrieben habe, insbesondere Sprüche, Kapitel 1 bis 9, höre mein Sohn, nicht? Das sind so Texte auch für Jesus gewesen. Also mit diesem, in Anführungszeichen, Anleitungsbuch und vielen anderen Stellen und Texte, schaffte es Jesus, seinen Weg in Vollkommenheit zu gehen. Er ist seinen Weg in Vollkommenheit gegangen. Dazu braucht er das Wort des Vaters. Und man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, Jesus tat keine Sünde. 1. Petrus 2, Vers 22. Er kannte keine Sünde. 2. Korinther 5, Vers 21. Und in ihm war keine Sünde. 1. Johannes 3, Vers 5. Jeder Buchstabe hat auch eine Zahl im Hebräischen. Das Aleph die 1, das Bet die 2 und das Taf die 400. Ich habe zusammengezählt, vielleicht hat jemand Freude an der sogenannten Gematria, also das Rechnen oder Spielen mit Zahlen. Spielen ist ein bisschen unrichtig ausgedrückt, aber diese Arbeit mit den Zahlen in der Heiligen Schrift so kommt man auf 1405, den Zahlenwert 1495 für alle 22 Buchstaben, und das sind 5 mal 13 mal 23. 5 die Gnade und die menschliche Bedürftigkeit, 13 die Liebe, 23 die Zeugung und die Fülle, aber auch ein Wort, ein Zahl für den Weg. Wenn Sie bedenken, Jesus sprach von seinem Tempel, und dann antworten die Pharisäer und Schriftgelehrten, an diesem Tempel hat man 46 Jahre gebaut. So ist auch die Zahl 46 eine Zahl für unseren Herrn, einfach für den Tempel seines Leibes. Da steckt die 23, 2x23 23 ja auch drin. Aber wieder zurück zu diesen Dingen. Oder zurück zum Text. Und bleiben wir nicht bei diesen Dingen stehen. Der Psalm 119 hat noch eine Besonderheit. In ihm kommen 10 Worte immer wieder vor. Andere zählen nur 8. Die lassen die weg, die weniger als 20 Mal vorkommen. Aber ich habe so gelernt und auch aufgeschrieben. Ich zähle 10 Worte, die immer wieder vorkommen. Das ist der Weg, der wir uns heute Abend ein bisschen beschäftigen. Das ist die Lehre oder das Gesetz, wird mit Gesetz übersetzt, das ist die Tora. Dann nehme ich auch gerne in der Predigt das hebräische Wort, die Tora, die Lehre oder das Gesetz. Die Juden sagen, die 5 Bücher Moses, das ist die Tora, das Gesetz oder die Lehre. Auch jüdische Übersetzer übersetzen nicht mit Gesetz, sondern mit Lehre. Und das ist wichtig, dass das nicht nur das Gesetz vom Sinai ist, auf gar keinen Fall. Also der Weg, der kommt 14 Mal vor, und die Lehre, die kommt 25 Mal vor, und dann noch zweimal als Verb sind 27 Mal. Das Zeugnis kommt 23 Mal vor. Die Vorschrift kommt 21 Mal vor. Die Satzung, die ich kurz streifte am Anfang, kommt 22 Mal vor. Das Gebot kommt auch 22 Mal vor. Und dann ein schwieriges Wort, das uns heute Abend noch am Schluss beschäftigen wird, das ist Urteil oder Recht oder Entscheidung. Mishpat heißt das, kommt 23 Mal vor, für die, die das aufschreiben, Mishpat. Ja. Das Wort Dabar kommt 24 Mal vor und dann noch zweimal als Verb, macht 26. Die Rede oder das Gesagte, die Zusage, eventuell auch Verheißung, kommt 19 Mal vor. Und die Gerechtigkeit kommt 14 Mal vor. Das sind die 10 Worte. Ich habe schon vor vielen Jahren angefangen, den 119. Psalm zu bearbeiten. Habe auch da schon bei uns in der Gemeinde darüber gepredigt. Aber irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden gewesen mit der Auslegung. Bis mir klar geworden ist, man kann nicht nur bei den 10 Worten stehen bleiben, sondern braucht auch die anderen Worte dazu. Da gibt es auch noch andere Worte wie Gnade und wie Glaube und wie das Wort Gut kommt zum Beispiel 8-mal vor. Dann das Herz, nein, das kommt 15 Mal vor. Die Seele kommt noch vor. Der Knecht und die Ewigkeit, alles über 10 Mal. Und dann sind die ganz wichtig, die Zeitwörter, die Verben. Da kommt Lieben zum Beispiel 12 Mal vor. Verstehen oder Einsicht haben kommt mehr wie 10 Mal vor. Leben, beleben, auch über 10 Mal. Lernen, lehren, auch 13 Mal. Bewahren 10 Mal, machen 8 Mal, nur um so ein bisschen Eindruck zu geben. Aber auch verfolgen 5 Mal, vergessen 9 Mal und bewachen oder bewahren. Lishmor shomer, das ist der Wächter auch 21 Mal. Kommen die Frechen und Übermütigen noch vor und die Gottlosen kommen auch noch vor. So, jetzt habe ich viel dazu gesagt. Der Vater gab dem Sohn die Satzung. Das ist sein grundsätzlicher Auftrag gewesen. Er gab ihm das Recht, das ist auch eine Art Ordnung. Ich sage immer, das ist so eine Art Druck, dass die Satzung, das ist das Grundgesetz für ihn gewesen. Und die Rechte sind die sogenannten BGB für ihn. Wie gesagt, auch die Rechtsordnung, ich komme noch darauf zu sprechen, auch Urteil und Entscheidung. dann gibt es Vorschriften, wie für einen Beamten, auch das braucht man. Denn Jesus sagt in Johannes 4,34, meine Aufgabe ist, dass ich den Willen des Vaters erfülle, so ungefähr. Da braucht er Vorschriften, dann Gebote sind ganz wichtig. Zeugnisse, nicht da kann man an alten Zeugnissen lernen, an David kann man lernen und an der Batseba auch und an Abraham kann man lernen und an Noah und allen anderen auch, das sind die Zeugnisse. Dann an seinen Zusagen, die er ihm gemacht hat, nochmal seine Lehre, die er ihm gegeben hat, das Wort, das er ihm gegeben hat, der Weg, den er gehen sollte, sündlos, einen klaren Weg. Und auch die Gerechtigkeit, Gott tat und tut alles aus seiner Gerechtigkeit. So, das war jetzt der Vorspann. Und jetzt beginnen wir mit der Auslegung. Ich lese den ersten Vers. Nein, ich lese alle 8 Verse jetzt am Anfang. Und anschließend fangen wir an auszulegen. Glückselig, die im Wege untadelig sind, die da wandeln im Gesetz Jehovas oder in der Tora, in der Lehre Jehovas. Glückselig, die seine Zeugnisse bewahren, die von ganzem Herzen ihn suchen, die auch kein Unrecht tun, in seinen Wegen wandeln. Du hast deine Vorschriften geboten, um sie fleißig zu beobachten. O, dass meine Wege gerichtet wären, um deine Satzungen zu beobachten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich Acht habe auf alle deine Gebote. Danken werde ich dir in Aufrichtigkeit des Herzens, wenn ich gelernt haben werde, die Rechte deiner Gerechtigkeit. Vers 8, deine Satzungen werde ich beobachten, verlass mich nicht ganz und gar. Eine doppelte Formulierung im Psalm 119, in Vers 1, dann in Vers 2. Glückselig steht dort, glückselig. Wie gesagt, so beginnt der Psalm 119. So beginnt aber auch der Psalm 32, ein doppeltes Glückselig. Da geht es um die, die sündlos wandeln. Dann gibt es dieses doppelte Glückselig noch in einem Psalm 128 und im Psalm 84 und im Psalm 137, dort allerdings als Gerichtswort. Glückselig, die im Weg untadelig sind, immer geht es, oder oft geht es um den Weg. Wer glückselig sein will, in der Zukunft, der muss heute seinen Weg einrichten. Verstehen wir das? Wenn ich in der Zukunft mit dem Herrn glückselig sein will, dann muss ich heute meinen Weg einrichten. So etwas steht zum Beispiel im Psalm 128, Psalm 28, Vers 1 und 2. Der Psalm 1, Vers 1 eröffnet die 150 Psalmen, also erste Psalm jetzt, nicht 119, mit einem Glückselig. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Weg der Spötter. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gesetzlosen wird vergehen. Und wir sind glückselig, wenn wir unsere Wege einrichten, so wie sie dem Herrn gefallen. Glückselig, die im Weg vollkommen sind. Der Psalm 19 ist der Psalm des Gottessohnes, wie ich schon sagte, und des vollkommenen Mannes. Und wir wollen auch vollkommen sein, dass der Mensch Gottes vollkommen sei und zu jedem guten Werk geschickt. Und wir lernen auch aus dem 119. Psalm. Der alttestamentliche Fromme soll im Weg vollkommen sein und vieles andere, was ihn glückselig macht. Und dieses doppelte glückselig entspricht dem armen, armen Jesu. Das zweite glückselig bestätigt das erste. Noch ein paar Sätze zum glückselig. Da sprach Lea in 1. Mose 30, Vers 13, als Ascher geboren wurde, oder Aser vielleicht, unsere Übersetzung, zu meiner Glückseligkeit soll der Sohn sein. Und glückselig preisen mich die Töchter, dass Ascher geboren ist. Und sie nannte ihn Ascher, glückselig. Und wie heißt es von ihm im Segen des Jakob, 1. Mose 49, 20, von Ascher kommt Fettes, sein Brot. Also kommt Fettes, sein Brot, Strichpunkt. Und er königliche Leckerbissen wird er geben. Aha, wer glückselig ist, das übertrage ich jetzt einfach mal auf uns, wer glückselig ist, im Herrn glückselig, der darf auch Fettes, der darf das Wort weitergeben. Und Mose segnet in 5. Mose 33, 34 mit folgenden Worten: Gesegnet an Söhnen sei Ascher, er sei wohlgefällig seinen Brüdern und er tauche in Öl seinen Fuß. Jetzt kommt auch noch das Gerichtswort: Eisen und Erd seien deine Riegel und wie deine Tage, so deine Kraft. Er tauche in Öl seinen Fuß. Das hat jetzt nichts mit Salben zu tun, aber immerhin, wer glückselig ist, der taucht im Bild gesprochen in Öl seinen Fuß. Er wandelt im Heiligen Geist, in der Kraft des Geistes. Nicht wahr? Und die königlichen Leckerbissen, die sind das Wort Gottes. Sind sie nicht für uns Leckerbissen oft? Manchmal auch natürlich nicht, wenn es ein bisschen uns zu sehr an unsere Menschlichkeit rührt. Aber das Wort Gottes sind die Leckerbissen. Und die neutestamentlichen paulinischen Briefen, dort kommt auch das Wort glückselig vor. Da sind noch ganz besondere Leckerbissen für uns. Nicht wahr, da steht doch im Psalm 32, 1 und 2, Glückseligkeit der Glückseligkeiten. Und dieses Wort für die, die ohne Sünde sind. Und dieses Wort zitiert Paulus in Römer 4, Vers 7. Und das lese ich Ihnen jetzt vor. Römer 4, Vers 7. Glückselig, im Alten Testament sind es zwei glückselig, es kommt auch bei Paulus zweimal vor, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Paulus schreibt das, Zitat aus dem Alten Testament. Weiter, glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. So, und jetzt sind wir beim glückselig. Ist das nicht großartig, dass wir glückselig sein dürfen, weil unsere Sünden vergeben sind? Es gibt nichts Schöneres, als dass unsere Sünden vergeben sind. Wer mit Sünde und Belastung herumläuft, der fühlt sich nicht wohl. Das ist unglücklich. Aber wem die Sünden vergeben sind, der ist glückselig. Keine Schuld mehr. Das ist großartig. Und dann haben wir auch noch eine glückselige Hoffnung. Titus 2, Vers 13. Wir erwarten die glückselige Hoffnung. Das ist die Zukunft, auf was wir warten. Das ist glückselige Hoffnung. Das ist keine Hoffnung, mit dem Tod ist alles aus und wehe nur vor dem Gericht. Nein, wem Jesus Sünden vergeben hat auf Golgatha, der, oder durch Golgatha, der hat eine glückselige Hoffnung. Und auch das macht uns glückselig, nämlich die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Das ist glückselig. Eine Hoffnung auf die Zukunft. Eine Hoffnung auf Jesus Christus, den Rettergott. Den unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Das ist Glückseligkeit, das erwarten zu dürfen. Nun, da muss ich die Frage stellen. Dürfen wir eigentlich in dieser Welt glückselig sein? Eine Welt voll Leid und Sünde, voll Unglück und Leiden, Verfolgung und Folter und was es da alles gibt? Eigentlich nicht, oder? Unsere Glückseligkeit orientiert sich aber nicht am Leid, sondern an Gott und seinen Zielen. Und Gott sieht alles vom Ziel, vom Ende her. Deshalb ist er glückselig. Und Gott ist glückselig. Ich habe die Frage auch gestellt, ist denn Gott glückselig? Kann er überhaupt glückselig sein? Das steht in 1. Timotheus 1, Vers 11. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Also dem Paulus ist das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes anvertraut worden. Also ist Gott glückselig. Und er ist erst recht glückselig, nachdem Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist und er in Anführungszeichen endlich die Wende herbeigeführt hat, dass jetzt die Zurechtbringung aller möglich ist. Nicht wahr? In Jesaja 53, in dem großen Gottesknecht Kapitel, das, wo Jesus der Sündenträger genannt wird, er hat ihn zerschlagen. So gefiel es ihm, steht sogar dort. Es gefiel Gott, den Sohn zu zerschlagen. Nämlich, warum? Um das höchstmögliche Ziel der Herrlichkeit mit seiner Schöpfung zu erreichen. Und das macht Gott glückselig. Durch das Zerschlagen Jesu am Kreuz wollte und will Gott die höchstmögliche Glückseligkeit für seine Schöpfung erreichen. Und das erreicht er auch, nachdem Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist. Und das macht Gott glückselig. Aber auch für die, die heute nicht den Weg des Glaubens und der Gnade gehen, gibt es eine Glückseligkeit. Das wird ein Ausleger, ein Evangelist, der nicht an eine Vollendung des Alls glaubt, natürlich nicht so sehen wollen. Offenbarung 22, 14. Glückselig, die ihre Kleider waschen, da in den Strom. Dann muss man, da oben ist man im Feuersee gewesen. Und jetzt kommt man da raus, jetzt muss man die Kleider waschen. Ich habe gedacht, das ist ja schon genug Gericht. Aber wisst ihr, wenn ein Haus gebrannt hat, da muss man anschließend auch die Kleider waschen. Die riechen noch so ein bisschen nach Feuergeruch. Anscheinend ist das, ich nehme das mal so an, ist das die Lösung, dass die jetzt nach dem Gericht, nach dem Feuersee, die Kleider waschen müssen. Sie müssen einfach diese Reste aus diesem Gericht irgendwie noch abwaschen. Das heißt dort, glückselig ihre Kleider waschen. Und das sind nicht die Erlösten, die brauchen die Kleider nicht mehr waschen, das sind die anderen. Das sind die anderen. Vielleicht müssen die auch nicht im Feuersee, vielleicht waren sie in der Gottesferne und sonst irgendwo. Aber wenn es dann soweit ist, der Ruf ertönt, dann müssen sie ihre Kleider waschen. Und wenn sie ihre Kleider gewaschen haben, dann ist der Weg frei zum Baum des Lebens. Das kann man dort alles hinten in der Offenbarung 22 nachlesen. Und dann noch weiter gekommen ist, darf er durch die Tore der Stadt gehen. Und dann wird er auch gerechtfertigt. Denn dann sieht er den Herrn, dann glaubt er und dann wird er auch gerechtfertigt. Die Verse 1 und 2 haben noch mehr Inhalt. Der Weg steht da auch, der Weg. Da ist auch unser Wandel angesprochen. Untadelig soll er sein, versteht ihr? Da soll an unserem Lebensweg nichts Verurteilbares dabei sein, nicht wahr? Also, es ist schwierig, dass in meinem Lebensweg nichts Verurteilbares dabei sein soll. Das ist jetzt mein Verhalten, das ist mein Leben als Christ, als Gläubiger, der nun mit Jesus geht. Unangreifbar sollen wir sein, sagt einmal Paulus. Aber da gibt es noch etwas für uns. Da gibt es für uns, für die Gemeinde, den Weg der Liebe. 1. Korinther 12, Vers 31. Und einen noch vortrefflicheren Weg zeige ich euch. Und dann kommt Kapitel 13. Das ist das Kapitel der Liebe bei Paulus. Der vortrefflichere Weg in der Liebe wandeln. Liebe ist eine ganz schwierige Sache, nicht wahr? Erstens predigen die Pfarrer sehr viel darüber und verstehen nichts davon. Und dann, also für mich wird es dann langweilig, sagen schon wieder über Liebe. Aber wenn ich die Liebe verstanden habe und die Tiefe der Liebe weitergeben kann, dann ist Liebe eine gewaltige Predigt. Also, die Gemeinde soll den Weg der Liebe gehen, ein vortrefflicherer Weg. Die Wege Gottes sind unausspürbar, Römer 11, Vers 33. Und dann sagt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 17, wir sollen seine Wege kennenlernen. Er war ein großes Vorbild, ein großes Vorbild. Es gibt auch den Weg der Gottlosen, Römer 3, 16, der ist dann Verwüstung. Da kann man auch Psalm 1, Vers 6 lesen, dass der Weg der Gottlosen vergeht. Das kommt dann ins Gericht, wo der Weg nicht auf Jesus ausgerichtet war. Ich sage und behaupte, wer im Weg nicht vollkommen ist, das heißt auf dem Weg der, sondern auf dem Weg der Gottlosen geht, ist nicht glücklich und schon gar nicht glückselig. Vielleicht ist er nicht unglücklich, aber er kennt auf jeden Fall nicht das große Glück des Gläubigen. Das große Glück verpasst er. Nicht wahr, das große Glück kommt natürlich klar, wenn ich 1 Million im Lotto gewinne. Das meint man. Ob es das ist, weiß ich nicht. Sie wissen ja, dass vielleicht genauso gut wie ich, die da 1 Million schon gewonnen haben, die sagen am Schluss nach 3 Jahren, wie schnell ist 1 Million weg? Da haben sie einen Porsche gekauft, haben sie ein Haus gebaut und flutsch, weg war's. Wer nicht mit Geld umgehen kann, nun ja, kommt es halt unter die Leute, das Geld. Ja, also, das ist nicht das Glück. Und wenn der VfB und der Bayern München gewinnen und ich Fan von diesem Verein bin, und dann ist mal wieder Meisterschaft, da fühle ich mich nicht glücklich. Also wenn ich Bayern-Mitglied wäre, Entschuldigung, aber ich wollte das auch praktisch machen, da wüsste ich nicht, wie ich nächstes Jahr dastehe. Dieses Jahr sind sie alle himmelhoch jauchzend und nächstes Jahr gibt irgendetwas schief und der neue Trainer ist auch nicht so gut, wie man dachte. Und dann sind sie eben nur auf dem zweiten Platz oder vielleicht noch weiter unten. Das kann ja mal passieren. Und dann machen sie so lange Gesichter. Die Glückseligkeit Gottes ist ganz anders. Das ist immer eine große Hoffnung, ein Wissen, ich erreiche das Ziel. Also, dann geht's weiter. Dann ist wichtig der Wandel in der Lehre des Herrn. Ich habe jetzt in Flein angefangen, über den 119. Psalm zu sprechen, bin jetzt beim 5. Abschnitt gewesen. Da müssen, kommen dann all in diesen 22 Abschnitten irgendwann diese Begriffe natürlich nochmal werden vertieft. Heute kann ich ja nur einiges anreißen, andenken. Die Lehre Gottes, was ist das für eine wunderbare Sache. Wunderbare Sache. Ich gucke auf die Uhr, ach, das erzähle ich noch. Es gibt in der Bibel viele Menschen, die ich sehr liebe. Aber einen liebe ich besonders. Und das ist der Esra. Der Esra wird zurückgeschickt nach Jerusalem. Und da sagt der König von Persien über ihn, er ist ein Spezialist, er ist ein ganz großer Gelehrter in dem Gesetz Moses, in der Tora Moses, das ist das Gesetz vom Sinai. Und in dem Gesetz Gottes des Himmels, das ist die übrige Schrift. Und so sollen auch wir zu Hause sein, wir dürfen auch im Gesetz vom Sinai lesen, lernen und studieren, was das alles auch für eine Symbolik hat. Aber wir müssen auch die andere Seite, die Lehre Gottes kennen, die im Übrigen, die in der ganzen Schrift steht, aber die besonders dann auch in den übrigen Schriften steht. Und dann kommt von uns noch hinzu die Lehre des Apostels Paulus. Nicht wahr? Die ist ganz wichtig für die Gemeinde. Das geht schon los mit Erwählung und Rechtfertigung und Glauben und Gnade und auch Liebe Gottes und noch einiges an Heiliger Geist natürlich und anderes mehr. Und da steht in 2. Timotheus 3, Vers 10 folgendes. 2. Timotheus 3, Vers 10. Du aber, Timotheus, das sind wir gemeint, wir sind auch so kleine Timotheusse. Du aber hast genau erkannt, meine Lehre, aha, das ist die paulinische Lehre. Wann hat die bekommen, die paulinische Lehre? So nebenbei mal. Wann hat die paulinische Lehre bekommen? Dann wurde sie zum ersten Mal offenbart. Ob das die Geburtsstunde der Gemeinde ist, lasse ich mal offen. Ich Ich würde es ein bisschen später ansetzen. Aber trotzdem, wann wurde das zum ersten Mal geoffenbart? Ganz einfach. Da sagt Paulus, als es Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, ging ich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und zu denen hinauf, die vor mir Apostel in Jerusalem waren, sondern ich ging weg nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Antiochien, glaubbares. So, da wurde das zum ersten Mal offenbart. Da hat Gott seinem Knecht Paulus, nenne ich ihn mal, den Sohn geoffenbart und damit auch das Geheimnis Christi. Das war der Anfang, die erste Offenbarung. Vorher war das nicht bekannt. Er hat später immer neue Offenbarungen bekommen, aber vorher war das nicht Thema der Verkündigung und der Offenbarung, auch nicht des Alten Testamentes, oder des nicht des Alten Testamentes. 2. Timotheus 3, Vers 10. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, mein Ausharren, aber auch meine Verfolgungen und meine Leiden. Nicht wahr? Das ist Lehre. Dass wir auch in der Lehre wandeln und in der Lehre bleiben. Kann man noch weiterlesen, es gibt noch mehr Stellen in den Timotheusbriefen, aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Und darum geht es, entsprechend dem Gelernten und der Botschaft zu wandeln. Die Versuchungen, die können wir nicht verhindern. Die können wir nicht verhindern. Aber dass Jesus uns durchführt, darum dürfen wir und müssen wir bitten. Schon der Bergpredigt heißt es, und führe uns nicht in Versuchung. Das gilt auch für uns. Führe uns nicht in Versuchung. Bei all meiner großen Anhängerschaft für Paulus dürfen wir aber auch das Wort, jetzt helfen Sie mir, in 1. Timotheus 6, glaube ich, steht es, nicht verachten über die Worte Jesu, die heilsamen Worte Jesu. Und wer die missachtet, der ist töricht. So ungefähr steht es dort. Sie sind wichtig auch für uns. Wir nehmen sie mit, nehmen sie auf, lernen davon und wenden sie an, wie es für die Gemeinde passt, richtig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Und eines Tages wird er uns auch vor dem Bösen erlösen, das ist richtig. Und dann sind noch die glückselig, hat sie jetzt in seiner Lehre wandeln, und damit wieder bei Paulus, die in der Lehre des Apostel Paulus, die er vom Herrn bekommen hat, vom Vater bekommen hat, vom Herrn bekommen hat und vom Vater bekommen hat, die sind glückselig darin wandeln, und jetzt kommt noch die seine Zeugnisse bewahren oder festhalten. Nicht wahr? Die ganze Heilige Schrift ist voll von Zeugnissen Gottes. Römer 15, Vers 4. Uns ist die ganze Schrift gegeben. Die ganze Schrift als Vorbild. Römer 15, Vers 4. Ein wichtiges Wort. Ist voll von den Zeugnissen Gottes. Nicht, das fängt an mit den Sonntagsschulgeschichten, die wir den Kindern erzählen. Ich weiß nicht, was man erzählt heute. Also nicht gerade von David und Bathseba natürlich, aber über David und Goliath. Jetzt haben wir David und Goliath. Oder über Johannes den Täufer und so eine Art Geschichten kann man jetzt das ganze Alte Testament durchgehen. Daniel, fest und treu wie Daniel, nicht wahr? Das sind solche Zeugnisse. Als ich denke an die vielen, vielen Menschen, Geschichten des Alten Testamentes, die dann einmünden, auch Neuen Testamentes teilweise, dann einmünden in die Wolke von Zeugen, Hebräer 11. Da sind nicht nur die Neutestamentlichen drin, da sind auch gerade die Alttestamentlichen drin. Das fängt ja an mit Abel. Also die Zeugnisse Gottes sind auch das, was er gesagt und getan hat, zum Gericht und zur Gnade. Im Alten Testament und im Neuen Testament. Und zum Leben natürlich. Nicht wahr, da bezeugt Gott im Alten Testament, ich bin der Schöpfer. Und im Neuen Testament, was macht die Wissenschaft daraus? Evolution. Da heißt es, Gott der Götter, was macht man daraus? Götzendienst. Und jede nichtchristliche Religion ist eine Götzenreligion, können sie machen, was sie wollen. Und dann sind die Verheißungen Gottes darin. Dann sind die Ermahnungen Gottes darin und die Ermunterungen. Und dann redet er über Sünde und Gnade, Gericht und Barmherzigkeit. Das sind Zeugnisse Gottes. Dann ist dieses Stiftszelt, die Stiftshütte ist eigentlich das Zelt des Zeugnisses. Auch das ist eine große Symbolik, das Zelt des Zeugnisses. Jetzt gehen wir zur Gemeinde. Was sind das nun für Zeugnisse für die Gemeinde, die uns so glücklich und glückselig machen? Da steht in 1. Korinther 1, Vers 6, wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist. Aha. Wenn wir Christus in unserem Leben und in der Verkündigung unserer Gemeinde festmachen, wenn er das der feste Block ist, nicht die Außenpolitik oder die grüne Politik oder sonst irgendwas, wenn das Zeugnis Christi befestigt ist, dann wird die Gemeinde glückselig. 1. Korinther 2, Vers 1, wir sollen das Zeugnis Gottes verkündigen. Da können wir verkündigen, wer Gott ist. Vor allem seine Gnade und Liebe und dass er Jesus geschickt hat, nur um ein Beispiel zu sagen. Und jetzt kommt 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Dort heißt es, unser Zeugnis, das Zeugnis des Paulus, ist bei euch geglaubt worden. Das waren damals alles Leute, die waren Götzendiener, waren Kriegen, die haben Götter angebetet. Und jetzt glaubten die auf einmal. Das war eine Wende. Größer wie bei uns heute. Aber bei uns, wir müssen herausgenommen werden aus diesen ganzen Anfechtungen und dem Denken unserer Zeit. Das ist auch nicht jedem, gelingt nicht jedem. Das Zeugnis des Paulus muss unter uns geglaubt sein. Und wenn das geglaubt wird, dann ist die Verkündigung auch anders. Dann reden wir nicht mehr über Wohlfühlevangelium, sondern dann reden wir über die harte Sache, über das Geheimnis Gottes. Das ist Haupt und Glieder und über den Weg Gottes mit uns. Und uns zurechtbringen und vor allem darüber, wie Gott zu seinem Ziel kommt, dass er der Erste ist und wir kommen danach. Dann 1. Timotheus 2, Vers 6, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte, dass Jesus Mittler zwischen Gott und Mensch ist und sich selbst als Lösegeld gegeben hat. Also, dass der Vater den Sohn geschickt hat und dass er sich als Lösegeld für unsere Sünden gegeben hat, uns gelöst hat von Sünde, Tod und Satan. Das ist auch ein Wort der Glückseligkeit. Das ist das Zeugnis, dieses Zeugnis muss verkündigt werden zu seiner Zeit, wird heute noch verkündigt, Gott sei Dank. Dann sollen wir 1. Timotheus 3, Vers 7 ein gutes Zeugnis für anderen haben. Und ein Zeugnis guter Werke und anderes. Dann soll man sich des Zeugnisses unseres Herrn Jesus nicht schämen. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 2. Timotheus 1, Vers 8. Dann haben wir das Zeugnis Gottes über seinen Sohn, 1. Römer 1, Vers 13. Das macht uns so glücklich. Das sind wir hier, das Zeugnis Gottes über seinen Sohn. Und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, das Leben nicht, kann ich hinzufügen. Und wenn wir den Jesus haben, haben wir das Leben. Und das darf uns glückselig machen. Und bekommen die Zuflüsse von unserem Herrn und Haupt und den Geist des Lebens bekommen wir dazu. Wegen des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu sind auch wir unterwegs, aber besonders die in der Offenbarung, ab Offenbarung 1, Vers 2 und 9. Und die historisch-kritische Forschung, die hat die Bibel, der Bibel den Heiligen Geist genommen, die göttliche Gabe, und hat Jesus zu einem Menschen gemacht wie wir und die Bibel zu einem Wort, einem Buch, einem Wort, einem Buch wie unseres, wie ein Wort, wie ein Buch in dieser Welt. Dann sollen wir, die sein Wort bewahren, steht ein Wort, das heißt Nazar, Spross, Netzer, und da wird sogar Nazareth draus gebildet. Wir sollen festhalten dem überlieferten Wort, das Gute festhalten, was Paulus verkündigt hat, festhalten, das Bild gesunder Worte festhalten, die du von mir gelernt hast. 2. Timotheus 1, Vers 13. Bewahre das anvertraute Gut auf jenen Tag, so steht in 2. Timotheus 1, Vers 12 und 14. So, und jetzt sollen wir das alles, was wir bewahren sollen und festhalten werden, was wir gelernt haben, von ganzem Herzen tun, von ganzem Herzen festhalten. Das ist auch ein Wort des 119. Psalms, von ganzem Herzen. Nicht wahr? Lieben wir das Wort von ganzem Herzen? Wollen wir den Weg Gottes von ganzem Herzen gehen? Wollen wir die Zeugnisse uns ansehen und sie dann bewahren von ganzem Herzen? Wollen wir die Lehre des Paulus von ganzem Herzen bewahren? Ein breites Wort von ganzem Herzen, auch bei Paulus. Ist unser Herzen tadellos sein vor ihm und so weiter. Ach, Epheser 6, Vers 6, den Willen Gottes von Herzen tun. Arbeiten von Herzen, Gott und nicht den Menschen, vor allem in der Gemeinde, Kolosser 3, Vers 23. Da gab es einen Mann, da hat der Vater gebetet für ihn und hat gebetet, gib ihm ein ungeteiltes Herz. Der hat seinen Sohn schon gekannt. Wissen Sie, wer das war? Es war David über seinen Sohn Salomo in 1. Chroniker 29, 22. Und Salomo hatte kein ungeteiltes Herz am Anfang schon, bis die Frauen kamen. Und sie wandten sein Herz ihren Göttern zu. Und so fing der Götzendienst in Israel an. Nochmals nachzulesen im Nehemia der Esra am Schluss. So, also, alles von Herzen tun, was den Glauben betrifft. Glückselig sind die, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und dort steht nun ein Wort, das heißt Lidrosch oder Darash. Das heißt im Alten Testament, im modernen Hebräisch ein bisschen anders, im Alten Testament suchen, nachforschen. Suchen, durchforschen, nachforschen in der Schrift, darum geht es. Nach ihm forschen. Und das sollen wir tun, von ganzem Herzen in der Schrift forschen und nach dem Vater, nach dem Sohn forschen. Durch den Heiligen Geist und der Kraft des Heiligen Geistes. Immer wieder, jeder nach seiner Gabe und wie Gott es ihm gegeben hat. Nicht jeder hockt in der Studierstube von morgens bis abends und forscht in der Schrift. Andere forschen anders. Dieses Wort steht auch in Zacharia 4, Vers 10. Die Augen Gottes durchforschen die ganze Erde. Nicht wahr? Sieht alles. Durchforscht auch mich und dich. Und sieht, wie ich es meine. Nach ihm forschen, die Schrift durchforschen, das ist eine Aufgabe der Gemeinde und wie ich schon sagte, jeder auf seine Art. Und nun komme ich zu Vers 7. Und jetzt komme ich zu dem Wort Mishpat. Das heißt Gericht, das heißt Recht, das heißt Urteil. Und das heißt Entscheidung. Ich würde sagen, so etwas ungeschützt sagen, ein schillerndes Wort, das schwer zu fassen ist, wie so viele andere Wörter auch. Aber ich will versuchen, Ihnen das zu erklären. Danken werde ich dir oder will ich dir, ich lege das gleich auf Jesus aus, in Aufrichtigkeit des Herzens, wenn ich gelernt habe, besser in meinem Lernen, wenn ich gelernt habe, die Rechte deiner Gerechtigkeit. Er dankt dem Vater, wir danken dem Vater in Aufrichtigkeit des Herzens, wenn wir die Rechte seiner Gerechtigkeit gelernt haben. Nicht die Rechte, ich habe es am Anfang gesagt, ist sowieso ein bürgerliches Gesetzbuch. Wenn David Recht und Gerechtigkeit übte, dann übte er das einfach nach der Schrift. Vielleicht auch nach einigen geschriebenen Gesetzen, die er herausgegeben hat im alten Israel. Nach der Schrift, dort steht das alles drin. Was ist das, die Entscheidung seiner Gerechtigkeit? Ich würde hier nicht mit Recht Übersetzung und Urteil und Recht und Urteil und noch einer anderen Übersetzung oder Gesetz oder Gericht, sogar kann man heute heißt Mishpat ist das Gericht Israel, sondern Entscheidung. Wir sind hier bei einer ganz, ganz, ganz großen Aussage der Heiligen Schrift. Was ist das? Worum geht es? Um was handelt es sich? Was ist das, dass der Messias an 7 Stellen im Psalm 119 dem Vater dankt, die Rechte oder die Entscheidungen seiner Gerechtigkeit? Dass es heißt dort, 7-mal des Tages lobe ich dich wegen der Entscheidungen deiner Gerechtigkeit, und an anderer Stelle, in Mitternacht stehe ich auf und danke dir für die Entscheidungen deiner Gerechtigkeit. Das Wort Mishpat heißt auch Entscheidung. Der Schofet ist der Richter und Mishpat ist noch einmal das Urteil, das aufgrund des Rechtes gesprochen wird. Aber hier ist das noch etwas anders zu sehen. Alles, was Gott tut, tut er aus seiner Gerechtigkeit heraus. Und was er in meinem Leben, was er im Leben Jesu getan hat, tat er aus seiner Gerechtigkeit heraus. Bei mir, dass ich zu dem Ziel komme als Gerechtfertigter zum höchstmöglichen Ziel. Die entscheidende Stelle ist Römer 4, Vers 5 und dort heißt es, der den Gottlosen rechtfertigt. Das ist seine Gerechtigkeit. Nicht, dass er den gottlosen Sünder verdammt, wie man lesen kann in gewisser Literatur. Gott muss um seine Gerechtigkeit willen den Gottlosen verdammen und Sünder. Nein, das ist die Gerechtigkeit Gottes, sein Ziel, seine Gerechtigkeit, dass er den Gottlosen rechtfertigt. Und wenn nicht durch Glauben und Nichtschauen, dann eines Tages durchschauen. Das ist das Entscheidende. Ich danke Gott, hoffentlich kann ich das tun, für die Entscheidungen seiner Gerechtigkeit über mein Leben, über meinen Lebensweg. Alle Entscheidungen Gottes in meinem Leben sind Entscheidungen, die aus seiner Gerechtigkeit kommen, nicht aus irgendwelchen minderen Gefühlen oder aus Hass oder sonst irgendwas, nein, damit ich mein Ziel erreiche. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes, heißt es. Wir demonstrieren schon, was Gerechtigkeit Gottes ist, nämlich den Sünder zurechtzubringen. Und wir danken ihm über seine Entscheidung, dass wir erlöst worden sind, dass wir Gnade empfangen haben und dass wir vollendet sind. Der Sohn dankt ihm für die Entscheidung über sein Leben, die dann endet, nämlich wenn er am Kreuz hängt. Und wir dürfen Gott danken für das, was er in unser Leben hineingelegt hat. Es gibt nichts in unserem Lebensweg, das nicht von der Hand Gottes wäre. Und wenn wir sündigen, dann ist auch das eine Erziehungsmaßnahme, wo uns dann wieder zurückholt auf den richtigen Weg. Die Entscheidung Gottes über Tod oder Krankheit darf man dann im Gebet natürlich angehen. Aber wir müssen seine Entscheidungen akzeptieren und annehmen. Die Entscheidung Gottes zu meinen Gunsten erzwingen wollen, das hieße hinter seine Entscheidung gehen wollen. Und das geht nicht gut. Das geht nicht gut. In meinen Augen ist es so, der Plafond dessen, was wir erreichen können mit unserem Gebet, das ist die Entscheidung Gottes. Darüber hinaus geht nichts mehr. Wenn da stirbt ein lieber Mensch in ihrer Familie, und dann beten sie, jetzt sage ich das auch etwas ungeschützt wie ein Weltmeister, und meinen, der Mensch wird leben oder weiterleben und er stirbt. Jetzt kann man Gott zwingen und sagen, du musst das und so weiter, und ich will das und was es alles für Möglichkeiten gibt. Solchen Gebeten ist kein Segen, und wenn dann so das, Gott das erhören würde, dann wäre dann auch kein Segen drauf, so sehe ich das wenigstens. Die Entscheidungen Gottes, die Entscheidungen aus seiner Gerechtigkeit haben ein Ziel, nämlich in der großen Linie jetzt, alles so gerecht zu machen, wie er selbst ist. Das ist das große Ziel. Wir sollen so gerecht werden, wie er selbst ist. Das ist sein Ziel seiner Gerechtigkeit. Alles in die Gemeinschaft mit Gott führen, das ist der Sinn seiner Gerechtigkeit. Und noch einmal den Gottlosen zu rechtfertigen. Alle sollen die Gerechtigkeit Gottes gelangen. Der Weg aus der Ungerechtigkeit heraus in die Gerechtigkeit Gottes. Sehen Sie, das ist das schwierige Wort Gerechtigkeit, kann man am besten dadurch fassen, indem man sagt, ich will doch nicht ungerecht sein. Ich will doch nicht im Weg der Ungerechtigkeit des Sünders gehen, sondern ich will auf dem Weg der Gerechtigkeit Gottes gehen, die mich zurechtgebracht hat und die andere auch zurechtbringen will. Vom Gottlosen zum Gerechten, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Dahinter steht natürlich dann auch noch die Liebe und die Gnade. Das sind aber andere Themen. Sie können heute Abend oder wann auch immer die 7 Stellen über die Gerechtigkeit Gottes nachlesen. Ich sage sie Ihnen alle. Ich danke dir für meinen Lebensweg, wenn ich gelernt habe, die Entscheidungen deiner Gerechtigkeit. Wenn ich einmal erfasst habe, was Gott mit mir will und vorhat, dann danke ich ihm für meinen Lebensweg. Das nächste ist Vers 62, da steht es auch vom Danken. Vers 75, da geht es um die Demütigung, auch die führt zur Entscheidung seiner Gerechtigkeit. Dann lernt man die Entscheidung seiner Gerechtigkeit, wenn man gedemütigt worden ist. Er schwört dem Vater sogar der Sohn, ein wunderbarer Vers 106, zu halten die Entscheidungen seiner Gerechtigkeit. Dann gibt es noch eine Formulierung in Vers 121, dann 160, da geht es um ewiglich durch alle Äonen hindurch gilt die Entscheidung seiner Gerechtigkeit. Und er wird leben, Psalm 164. Nein, und er wird ihn loben für die Entscheidungen seiner Gerechtigkeit. Also noch einmal 7, 62, 75, 106, 121, 160 und 164. Vielleicht können auch wir sagen, ich danke dir für die Entscheidungen deiner Gerechtigkeit. Denn die Gerechtigkeit Gottes will das höchstmögliche geistliche Ergebnis für mich herausholen, so nenne ich das einmal, herausholen, für meine Zubereitung, Vervollkommnung, damit ich passend gemacht werde, als passendes Glied am Leibe Christi und ich einmal in seiner Herrlichkeit selber Herrlichkeit trage. Und nicht im Gericht, das die Gemeinde auch erlebt, wie durchs Feuer gerettet werde, sondern dass ich auch Gold, Silber und edle Steine mitbringe. Und dass das so ist, dafür sind Entscheidungen seiner Gerechtigkeit für mich da und für mich notwendig. Und das wünsche ich uns allen, eine schwere Lektion mitunter zu akzeptieren, was Gott für mich vorhat und vorhatte. Aber alles stammt aus seiner Gerechtigkeit, um das höchstmögliche Ergebnis für mich sicherzustellen. Und damit schließe ich heute Abend. Der Herr segne Sie. Jetzt will ich dir einfach danken an diesem Abend, dass du dem Willen des Vaters ganz gefolgt bist. Und du hast ihm gedankt für das, was er in dein Leben hineingelegt hat und geplant hat, deine Lebenssatzung. Und schenk uns Gnade, dass auch wir für das danken können, was du in unser Leben hineingelegt hast. Manche meinen, ich habe so wenig. Das stimmt nicht. Allein, dass du Glauben geschenkt hast und man durch ein Zeugnis ist, wenn man da ist, weil man den Geist Gottes trägt, das ist schon ein wichtiges Zeugnis. Herr Jesus, wir wissen, dass deine Wege alle recht sind. Auch wenn man diese Lektion lernen muss, wie dieser Vers 7 uns gezeigt hat. Wenn ich gelernt habe, die Entscheidungen deiner Gerechtigkeit. Aber dann lass uns einfach auch auf dem Weg bleiben. Lass uns glückselig sein, glückselig werden auch in dieser bösen Welt über das, was du für uns getan hast und dass einfach eine Hoffnung da ist über den Tod hinaus. Nicht nur für uns, sondern auch für alle anderen, aber für solche, die uns anbefohlen hast. Ja, Vater, und lass uns nicht stehen auf dem Weg und im Sitz der Spötter und Gottlosen, sondern bereite uns zu und vervollkommne uns. Und vor allem, um wieder mit Paulus zu sprechen, verwandle uns in dein Bild. So wird es auch einmal geschehen, wenn wir bei dir stehen und vor dir stehen, werden verwandelt in dein Bild und werden Herrlichkeit sein und Herrlichkeit sehen. Und staunen. Und wenn wir wiederkommen mit dir nach der Entrückung, dann wird die Welt staunen über das, was du aus uns gemacht hast. Ich habe Dank für dein Wort, der unausschöpfliche und unausspürbare Reichtum. Und schenke uns Gnade auch im Verstehen, im Verständnis, wie an vielen Stellen des 119. Psalm auch geschrieben ist. Schließ uns einen Frieden, deinen Frieden, segne uns miteinander, segne die Gemeinde hier. Und segne auch unsere Gemeinde zu Hause und segne deine ganze Gottesgemeinde, die kämpft und in vielen persönlichen Nöten ist, auch in persönlichen, charakterlichen Nöten ist. Wenn alles nicht so zusammenpassen will, Herr Jesus, dann leg du deine segnende Hand darüber, dass alles in deiner Liebe geschieht. Schließ uns ein, deinen Frieden. Geh heute Abend mit uns nach Hause. Segne uns, segne auch den morgigen Tag. Priesen sei dein heiliger Name, Vater, dir allein sei Dank und Ehre, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Ja, Dank sei unserem großen Gott und Vater für das Gehörte und auch Ihnen, lieber Bruder Weber, für Ihren Dienst. Und ich hätte jetzt noch ein Lied auf Lager, das Lied 442, da wollen wir auch noch alle Strophen zum darf ich euch allen einen schönen, gesegneten Abend noch wünschen und dann eine bewahrte Nachtzeit unserem Herrn anbefohlen. Und morgen um 10 Uhr zur Versammlung sehen wir uns ja vielleicht dann wieder. dahin.